Herzlich willkommen zum NLP-Online-Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein Gast heute ist Johann Kluschny. Johann ist seit über 30 Jahren als Trainer, als Psychotherapeut, als Business Coach, als Personal Coach und als Gesundheitscoach tätig. Johann hat gelernt bei Richard Bandler, bei John Grinder, bei Robert Dills, bei Judith Deleuze und bei vielen anderen NLP-Entwicklern. Er ist Certified Trainer of the Art of NLP der Society of NLP von Richard Bandler. Er ist NLP Master Trainer und NLP Lehrtrainer. Außerdem ist er Diplompsychologe, Diplomsoziologe, psychologischer Psychotherapeut, Kinderpsychotherapeut, Trainer, Coach, Forscher, Autor und Poet. Herzlich willkommen, Johann.
Dankeschön. Johann, eine gute Liste.
Habe ich jetzt noch was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Na, vielleicht, was jetzt nicht NLP ist, sondern dass ich diese Berliner Schule für Coaching, Consulting, Communication, Culture und Health Promotion, also davon noch Begründer bin. Also okay. Eher internationales Verbund von Menschen, die damit zu tun haben. Weil ich ja natürlich auch viel im Ausland arbeite und dann brauche ich da Kooperationsrahmen. Es geht ja immer um Rahmen setzen.
Immer, genau, im NLP und woanders auch.
In der Soziologie auch.
Genau. Johann, ich frage alle am Anfang, ne? Jetzt habe ich ja bei dir eine lange Liste aufgezählt, bei wem du alles gelernt hast. Meine erste Frage an dich ist jetzt, wann ist dir das NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert?
Das ist jetzt natürlich eine Legende, ja.
Ja, die nehme ich.
Na, die haben ja alle Legenden, ja, die Barbara Streisand mit der Nase. Ihre Mutter hat ja wohl gesagt, du hast eine zu lange Nase, du wirst nie eine Schauspielerin. Und Byron Katie mit ihrer Kakerlake auf dem Brust. Und meine Legende, die ist jetzt nicht so sehr. Also das war in der Zeit, als ich, 80er Jahre, als ich Kindertherapeut gelernt habe, bei Hilario und Petzold. Ich weiß nicht, ob der den Leuten was sagt, der ist immer noch aktiv und ist dafür zuständig, integrative Psychotherapie zu machen. Und der konnte nicht kommen, weil er verhindert war. Und dann kam Thies Stahl und er erzählte was vom NLP.
Okay.
Das war ganz gut. Ja. Und vor allem, was jetzt eine andere Blickrichtung drin war. Irgendwie gab es ja noch mal eine Zeit, oder zumindest in dieser Phase, da durfte man sich in der Psychotherapie keine Ziele machen. Das musste alles so gewissermaßen den Prozess überlassen bleiben und so. An sich ist die Psychoanalyse ja zum Teil immer noch so. Ja, es ist ja sehr intuitiv und sehr individuell da drin. Und ich war da als Kindertherapeut in der Ausbildung und habe aber, es war ganz gut, habe aber dem Hilarion gesagt, also das geht nicht, dass du uns da so einen Mann davor setzt, ja, wir wollen als Ersatz, dass du auch nochmal kommst. Ja, das ist die erste Geschichte. Dann bin ich aber in die Bücher reingegangen und da gab es, ich glaube, das ist Neue Wege der Kurzzeittherapie, gab es eine Seite und eine Perspektive, die hieß, wir brauchen keinen Inhalt, wir können auch an Symptom X arbeiten oder blau oder gelb oder so. Und X dachte ich mir super, weil ich hatte im Zusammenhang mit dem X eine Schädelfraktur mit dem Buchstaben X. Ja, und, und die Folge von so einer Gehirntrauma ist ja quasi sowas, das nennt man eine organische Depression, das heißt das Gehirn und der Organismus muss sich zurückorientieren. Und dabei mit diesem X-Therapie, mit X von NLP bin ich da eingestiegen und es war insbesondere bei Traumata und Heilung des inneren Kindes und diese ganze Nummer. Und da habe ich auch festgestellt im Anschluss, natürlich wurde ich dann irgendwann mal Spezialist dafür, weil das ist ja ganz gut. Und habe festgestellt, je mehr, also jetzt Psychotherapie betrachtet, je mehr das innere Kind einbezogen wird in die therapeutische Behandlung, desto nachhaltiger ist die Veränderung. Das war eine interessante Geschichte. Das ist zum Teil immer so noch bei Traumatisierten. Ja, nur macht man das heutzutage anders, obwohl in Göttingen gibt es immer noch eine Klinik, die arbeiten im Wesentlichen mit Persönlichkeitsstörungen, Borderline und so, und die arbeiten auch noch mit dem inneren Kind. Aber diese Phase, ich Kindertherapeut X, dann die Literatur und die Verfolgung, so kam ich ins NLP. Und da der Thies Stahl schon mal da war, bin ich dann auch später bei ihm in die Ausbildung gegangen.
Ja.
Das ist auch gut, ja.
Mhm. Unter anderem, ne? Weil ich habe ja gelesen, dass du auch bei Richard Bandler und John Kündner selbst warst. Ne?
Naja, ich habe ja als Kindertherapeut meine Internship, das heißt das praktische Jahr, in den USA gemacht. Mhm. In Kalifornien, ja. Und da ich in L.A. war, konnte ich natürlich, nachdem ich bereits mit NLP so, sagen wir mal, so infiziert war, diese ganzen, die waren ja nur ein paar hundert Meilen entfernt, ja, und da habe ich die ganzen Ausbildungen ab. Bei Thies Stahl habe ich einen Practitioner gemacht und den Rest habe ich in den USA.
Okay, verstehe.
Ja, und das dauert ja alles, weiß ich, mehrere Trainer, Kurse und was man halt so alles macht, ja. Mhm. Macht man ja immer noch so. Jedenfalls kommen bei mir Leute, die waren schon mal im anderen Kurs, ja, und so weiter. Okay.
Ja. Und Johann, auch an dich die Frage: Was bedeutet denn NLP heute für dich?
Heute? Was es für mich bedeutet oder? NLP aus meiner Sicht bedeutet.
Das darfst du dir jetzt aussuchen, sag mir aber vorher, welche Frage du beantwortest.
Ach so, gut. Dann würde ich erst mal beantworten, wie beurteile ich oder was bedeutet NLP in der aktuellen Situation? Mhm. Aus meiner Sicht ist NLP in so einer Phase der Stagnation. Also die Verantwortlichen oder wer auch immer das jetzt da ist, als Publizierender oder so, aber auch der Verband, weigern sich, ich will mal sagen, wissenschaftliche Theorien und Perspektiven reinzubringen. Es gibt ja überhaupt nur ein paar auf der Szene in Deutschland, unter anderem Harvard-Zettel, ja, die also auch eher einen wissenschaftlichen Blick auf NLP legen. Oder Martin macht ja viel aus philosophischem Zugang und so weiter. Und das ist das, was ich persönlich bedauere, weil alle anderen Mitbewerber, auch im Coaching insbesondere, da wird es ja noch drum gehen, sind mittlerweile in der Position angekommen, die unter dem Begriff Wirksamkeit, Wirksamkeitsforschung, auch integrativ und so weiter im Vordergrund stehen. Also diese alte Schulendenke ist aus meiner Sicht völlig überholt. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, diese eklektischen Zusammenhänge zu bauen wie NLP und, jetzt habe ich gerade gehört, jemand wollte NLP und Systemik zusammenbringen. Mhm. Ich habe mir echte Mühe gegeben, nachzugucken, was Systemik ist, und es gibt es nicht in der deutschen Sprache. Und das ist an sich schon wieder dieses Typische, was mir immer wieder begegnet ist. Es werden Begriffe benutzt, die es zum Beispiel in dem Fall gar nicht gibt. Es werden versucht, irgendwelche Systeme miteinander zu kooperieren oder zu kombinieren und das ohne einen theoretischen Zusammenhang. Also es ist ja eher beliebig. Und da kommen wir bestimmt noch hin, wenn es bei dieser integrativen Zugang geht, den ich ja natürlich sehr stark vertrete. Unter anderem Hilary und Petzold macht das seit über 40 Jahren in der Psychotherapie. Und das ist dann schon, den ich vorhin erwähnt habe, in meiner Kindertherapieausbildung. Das begleitet mich durch die ganze Zeit. Und das bedauere ich bei NLP. Was es für mich bedeutet, ist, dass mich diese, ich meine, unvollständig sind sie alle, also in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Ich will nicht sagen beschränkt, aber aus meiner Sicht, also in der Umgebung, in der ich mich aktiv bin, Psychotherapie, Coaching, aber auch Training und so weiter, ist diese die Bereitschaft, sich wirklich zu öffnen. Es gibt ja, also wenn ich Öffnung meine, dann würde ich das beispielsweise, was es für mich bedeuten, würde ich NLP eher als angewandte Kommunikationspsychologie oder angewandte Sozialpsychologie verstehen und nicht so sehr als so eine Methodensammlung, die letztlich, was ja auch gar nicht so übel ist, die Welt mit Methoden versorgt und jetzt letztlich benutzen viele diese Methoden, aber würden natürlich niemals sagen, dass das NLP ist. Das haben wir ja immer öfter. Ja? Ja, aber das liegt daran, weil die eigene Begründungsarbeit aus meiner Sicht fehlt. Und weder der Verband, der ja sich meinetwegen für Forschung oder jetzt mehr als nur eine Administration, als auch, naja, es gibt ein paar, der Grochowiak und Haberzettel und so, da kann man schon sagen, da ist eine Perspektive von Wissenschaftlichkeit, aber im Wesentlichen spielt das keine Rolle. Mhm. Aber ich finde das gut, weil ich kümmere mich ja eh nicht darum, sondern ich mache das halt einfach, indem ich das, was die anderen zu dem Thema sagen, jetzt beispielsweise, es gab ja eine Zeit, da war Gefühle und Emotionen im NLP maximal Submodalitätenveränderung. Ja, also Zustandsveränderung im weitesten Sinne. Ja. Und aber die meine wegen Emotionspsychologie und wie auch immer Achtsamkeit und wie das alles heißt, die haben ja auch eine Menge dazu zu sagen. Ja. Und das, denke ich, sollten wir viel stärker mit in unsere Selbstbetrachtung einbeziehen. Weil was wir dazu zu sagen haben, ist aus meiner Sicht ziemlich wenig. Die anderen haben da mehr zu bieten. Also nehmen wir mal an, weil du das mit dem Oetsch erzählt hast, ja. Mhm. Walter und der Thies, die Stahl, die haben ja dieses Wörterbuch des NLP geschrieben. Mhm. Und das Bemerkenswerte an dem Buch ist ja, also unabhängig davon, dass es halt das erste Buch war, dass ein Eintrag für Kommunikation und ein Eintrag für Interaktion da drin nicht zu finden ist. Das heißt, das, worum es bei NLP geht, ist im Wörterbuch nicht als Eintrag. Und das ist so stellvertretend für das, wie ich das beurteile. Ja? Es wird sich auf das bezogen, was halt Bandler, Grindler und Dills, besonders in Europa, in den USA ist er gar nicht so wichtig. Ja. Aber der lebt ja mittlerweile auch in Paris. Wird vieles von dem wiederholt, was seit Jahrzehnten wiederholt wird, und die eigentliche, dass man das mal neu bootet, das ist noch nicht in Angriff genommen worden.
Okay, das heißt, da ist noch ganz viel Luft, um das noch weiterzuentwickeln und auch ganz vieles von dem, was ja inzwischen auch erforscht wird, auch noch zu integrieren.
Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Manchmal denke ich, es ist besser, man macht was Eigenes und das macht weniger Arbeit als NLP, besonders in dieser Behäbigkeit und das Desinteresse, was da existiert, beständig irgendwie in seine Aufmerksamkeit mitzunehmen. Ja? Also du bist ja, wenn du wissenschaftlich denken willst, ziemlich alleine. Also es gibt eine kleine Gruppe, die das macht.
Und nun hast du mir ja erzählt, dass du jetzt für dich im Wesentlichen, oder nicht im Wesentlichen, sondern dass einer deiner Schwerpunkte das Thema Gesundheit ist.
Ja, also früher war es Kommunikation und Gesundheit. Mhm. Weil, wie will ich das sagen, die Art und Weise, wie der Mensch mit sich selber kommuniziert, entscheidet, wie gesund er ist. Mhm. Ja? Jetzt heißt kommunizieren nicht sowas wie meine Selbstgespräche oder dieser innere Dialog, sondern, und da kommt man auch ins Gesundheitscoaching, der Mensch kommuniziert in Form von Bewegung, Ernährung, Erholung, mentale Methoden, Sozialbeziehungen, Stressbewältigung, Sinnhaftigkeit im Leben. In dieser Art und Weise kommuniziert der Mensch mit sich selber.
Das heißt, du hast einen sehr, sehr weiten Begriff für Kommunikation.
Ja, das geht jetzt um Gesundheitscoaching und Gesundheit. Mhm. Ja, Gesundheit ist relativ komplex. Mhm. Und ich habe jetzt nur gesagt, was wäre so eine Art Perspektive oder was halt die Gesundheitscoaching jetzt, die unabhängig vom NLP sich denkt, worum man sich, womit man sich beschäftigt, wenn man Ernährung, habe ich auch erwähnt, ja. 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 Wenn man sich mit Gesundheitscoaching beschäftigt. Das ist natürlich auch gleichzeitig für NLP so. Und dann kommt man halt in diese Bereiche der Gesundheitsförderung. Also wir sind ja jetzt nicht dazu da, um den Medizinern ihren Job wegzunehmen. Geht ja auch gar nicht, sondern wir wollen ja da für die, sagen wir mal, Patienten oder Klienten oder Menschen etwas machen, ein Angebot. Und das hieße dann eher Gesundheitsförderung. Wozu natürlich auch Resilienz und Empowerment und so weiter gehört. Das sind ja international sehr weit verbreitete Konzepte. Also Empowerment ist ein Gesundheitskonzept. Ja, das sind ja Konferenzen, ich glaube alle 2 Jahre von 6.000 bis 8.000 Personen in der Welt, weil die UNO da aktiv ist. Ja, weil Gesundheit ist ja eins von den wesentlichen Punkten, womit sich die Vereinten Nationen beschäftigen. Ja. Und deshalb ist es natürlich breit angelegt, aber das ist bei mir sowieso so.
Mhm. Ein konkretes Beispiel, wenn du sagst, du arbeitest im Bereich Gesundheitscoaching.
Ein konkretes Beispiel, so Also. Ja, das Ganze ist natürlich entstanden aus einer Zeit, als es für Krebs und HIV noch nicht sowas gab wie Psychoonkologie. Mhm. Ja, und es gab ein paar, die ich kenne, ich habe in der onkologischen Praxis gearbeitet, bei Medizinern, die auch die psychologische Seite mit berücksichtigt haben. Und da bin ich überhaupt dann da hingekommen. Ja? Also an diesen großen Herausforderung, die wir gewissermaßen die Menschheit oder auch die Medizin hat. Und hatte mit den Kollegen damals, mit denen ich gearbeitet habe, irgendwie die Frage gestellt, man müsste doch mit dem Virus kommunizieren können. Das wäre so ein Beispiel, wie ich mir das vorstelle, wie man, ja, dass dann, nachdem die Psychoonkologie, aber auch die damalige Psychoneuroimmunologie immer stärker vorkam und Simonton, der mit Krebspatienten gearbeitet hat und mit Imagination und Visualisierungen und so, da hat auch über anderen der Grinder, mit dem eine Weile zusammengearbeitet, kam die Imagination mehr und mehr in diese Behandlungsformen und das wird immer noch so gemacht. Und da gibt es jetzt meinetwegen metaphorisch gesprochen, da gibt es ja die Möglichkeit in der Imagination, das gab es mal eine Weile, wie die Weiße Armee, die Schwarze Armee da drin kämpft, wo gewissermaßen ausgehend von Killerzellen vielleicht als Metapher Visualisierungen gebaut wurden, ja. Und wir aber mit dem Dels damals eher so eine ökologische Metapher gefunden haben. Krebs wäre vielleicht sowas wie ein Feld ist von Unkraut überwachsen oder mit Unkraut bewachsen und es kommt eine Schafherde, die das abgrast. Also so gesehen wird das Unkraut nochmal recycelt und als Düngung wieder eingesetzt. Und das sind natürlich ökologische Metaphern. Mhm. Die Kriegsmetaphern eher ablösen. Das ist ganz interessant. Gleichzeitig ist es vielleicht interessant, dass diese gesamten Imaginationen ja letztlich nicht mehr das Einzige ist, was wir haben, was ich als mentales Training vielleicht benennen würde, sondern immer wieder deutlich wird, dass eine völlig andere Ernährung, Stressbewältigung, was sich alles aufgezählt hat für Patienten oder Klienten oder so, immer wichtiger werden. Mhm. Und das wäre jetzt ein Beispiel, jetzt nur an dem. Heute hatte ich einen Anruf gekriegt von jemandem, der hat einen Schlaganfall. Und hat jetzt, wie er sagt, ich würde sagen, er meint, er wäre depressiv. Mhm. Und ich sage, naja, haben Sie denn noch Ihr Geschäft? Und er sagt, nein, aber sage ich, haben Sie Ihre Frau? Sagt er, ja. Ihre Kinder? Ja. Sage ich, naja, dann kann es ja an sich noch nicht so schlimm sein, weil man könnte ja auch alles verlieren. Ja? Und dann müsste man sich halt überlegen, wie würde man da im Sinne von so einer Gesundheitsförderung beispielsweise mit so einer reaktiven Depression umgehen. Aber man braucht sowohl für die Imagination, von der ich gesprochen habe, als auch für die Behandlung braucht man schon explizites klinisches Wissen. Also als Gesundheitscoach ist es schon ganz gut, wenn man sich einigermaßen auskennt, wenn zum Beispiel die sogenannten Killerzellen, da wo diese Kriegsmetapher da ausgeleitet wird, wenn man sich betrachtet, wie die funktioniert, dann hat die ja mit Killen überhaupt nichts zu tun. Mhm. Sondern da ist so, als ob sich diese Zelle auf die Krebszelle setzt und ein Loch bohrt. Also es hat quasi perforiert die Zelle, die Membran dieser Krebszelle. Also muss ja, und hat ein Perforin drin, diese Killerzelle. Ja? Und das Interessante ist, ich erzähle das nur, weil man daraus Metaphern und Behandlungsprozesse bauen würde, die dem entsprechen. Mhm. Das hat auch der Ernest Rossi. Und bei David Cheek bin ich ja in Hypnose ausgebildet. Ja, und der hat sein Leben lang, mein Gynäkologe hat sein Leben lang diese Hypnose und Heilung im weitesten Sinne betrieben. Ja. Und Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie ist es möglich, dass diese Zelle die Membran der anderen Zelle perforiert, das heißt ein Loch reinbohrt, ohne seine eigene Membran nicht zu beschädigen. Mhm. Das heißt, da wird ein Perforinwall rum aufgebaut. Das Perforin geht dazwischen durch, die schützt ihre Zelle, bohrt ein Loch rein. Wenn die Membran ein Loch hat, ist die Zelle weg. Also stirbt sie, ja. Dann zieht es das Perforin zurück, zieht ihre Pflöcke wieder zurück, die eigene Membran schließt sich und weiter geht's, ja. Und das sind jetzt so Funktionsweisen, das muss man jetzt nicht alles kennen. Aber es ist schon gut, dass, und das hat sich auch bewiesen, dass diese Imagination und Visualisierung dann besonders hilfreich sind, wenn man die Funktionsweise von Zellen oder des Körpers oder des Organismus kennt. Und die Ausbildungen, die wir machen, die wir bringen den Leuten das ja bei. Ne? Mhm, okay. Also solche Zusammenhänge zu denken. Mhm. Und das wäre jetzt, wie will ich mal sagen, nicht möglich ohne, also was ja generell ist, ist das, jemand, der mit Menschen arbeitet, ein Menschenbild braucht. Also anders gesagt, er hat eins, mhm, also implizit, aber eigentlich weiß er nicht, was er denkt, was ein Mensch ist, wie der funktioniert und so weiter. Ja, und ohne Menschenbild, also das ist eher so dieser anthropologische Zugang, was jetzt bei NLP eventuell sowas wie Grundannahmen heißt. Mhm. Es gibt ja Menschenbilder, nehmen wir mal an, wenn man Systemtheorie oder Systemsynergetik oder betrachtet, dann wäre ein Mensch sowas wie ein biologisches Psycho, sozial, wahrscheinlich Neuro, wenn man es dazu nimmt, in die biologisches System. Also es sind verschiedene Systeme, die ein Mensch ist, so kann man sehen. Ja. Und einmal ist halt ein psychisches System, zum anderen ist ein biologisches System, er lebt in sozialen Systemen, die ihn auch prägen. Und dieses Ganze zusammengenommen ergäbe ein Menschenbild. Und aus dem heraus könnte man sagen, ja, wir machen uns mal Gedanken darüber, dass man jetzt vielleicht eine Theorie, aber wenigstens ein Modell von dem entwickelt, was Persönlichkeit ist. Also damit ich weiß in meiner Arbeit, womit habe ich es denn zu tun? Also natürlich ist ein unmittelbarer Mensch was anderes als ein Modell über ihn als Persönlichkeit. Aber wenn eine Diagnose oder irgendwas, das geht ja auch für das gilt ja genauso gut für Kommunikationstrainings. Das sind ja auch Menschen da und es ist gut zu wissen, dass ich ein Modell davon habe, was ist ein Mensch. Ja, und das wäre ein System beispielsweise, in einem Persönlichkeitssystem. Und da würden wir halt, wenn wir Diagnosen bzw. Interviews machen, jetzt für Gesundheitscoaching, aber eigentlich in jeder Art von Interview, das man betreibt, hörst du ja einen Menschen, wann spricht er von seinen Ressourcen, wann spricht er von seinen Zielen, wann spricht er von seinen Symptomen, welche Werte hat er, wie denkt er darüber, welche Emotionen spielt eine Rolle, die man ja oft nonverbal sieht, ja. Vielleicht hörst du auch was da draus, wie er aufgewachsen ist. Also diese ganzen Komponenten, die wir haben, die spielen ja eine Rolle beim Interview. Also das gilt sowohl für Kommunikationstraining als auch für Gesundheit. Und dann ist es gut, dass du ein Modell hast und du kannst du die Information, die du dem Interview bekommst, kannst du dem einzelnen Komponenten zuordnen.
Und arbeitest du auch so? Hast du für dich so ein Modell?
Ja, klar. Ich versuche das mal jetzt da einzuspielen, ja?
Ja.
Okay, also das wäre zum Beispiel ein Aspekt einer neurolinguistischen Psychologie. Das macht der Carl Nielsen an der Universität in Nicaragua. Da hat er einen Lehrstuhl für neurolinguistische Psychologie. Also wir sehen, es gibt diverse Leute, die sich, also Kollegen, die sich mit dem beschäftigt. Und da habe ich die Aspekte mal. Also wenn wir auf eine Person schauen würden, dann würden wir, fangen wir mal bei 14 Uhr an, emotional. Ja, da hätten wir die Emotionen, Gefühle und Erinnerungen, weil es gibt emotionale Erinnerungen und Erinnerungen an Emotionen. Das ist ein Unterschied, okay? Mhm. Aber wenn wir die Emotionalität haben, meistens wird sie ja nonverbal kommuniziert, das würde eine Rolle spielen. Dann hätten wir das ganze Denken, die Kognitive, das ist jetzt so 16:30, Wahrnehmung, Denken, Überzeugung, Erinnerungen, das sind die Erinnerungen an Emotionen. Dann haben wir die motivationale Seite, Handlung, Ziele, Werte. Dann haben wir die soziale, Sozialbeziehungen und die Interaktion. Und wir haben die Integrative, die jetzt unter dem Begriff von Selbst hier. Also der Begriff Identität ist zu starr für dieses Modell und Selbst ist ja etwas, was selbst unter beständigem Wechsel steht. Und das ist dafür da, dass diese gesamten, also Emotionen, Erinnerungen, Denken, Motivation, Handlung, Ziele, Werte, Sozialbeziehungen, dass das mehr oder weniger integriert oder organisiert wird. Das sind meistens unbewusste Prozesse. Mhm. Also beispielsweise, wir würden nicht über Atmung nachdenken, außer wenn wir bewusst uns darauf beziehen. Und das ist das Selbst, das hat die Aufgabe der Integration und das Selbstkonzept ist das, was ich bewusst über das, was ich da gerade berichtet habe, was ich bewusst weiß. Also das heißt jetzt, ich weiß nicht, ob diese vier Ebenen von dem Roth bekannt sind, der hat ja da im letzten Kongress einen Vortrag gehalten, ja, der hat ja so vier Ebenen der Persönlichkeit von limbisch über, sagen wir mal, emotional gelernt, emotional-kognitiv und kognitiver Ebene, ja, dann wäre das Selbstkonzept so kognitive Ebene und kognitiv-emotionale Ebene. Also das, was ich von mir weiß.
Ja.
Ja. Und mit dem Modell kommt man erstmal ganz gut klar, wenn man beispielsweise eine Diagnose macht. Ja, also wenn du jetzt, wenn ich deine Frage nehme, gib mal ein Beispiel, dann würdest du eher auf Motivation gehen und willst von mir eine Handlung beschrieben haben. Wie machst du das? Ja? Also ich weiß jetzt nicht, was deine, also wenn ich dann mit dir darüber rede, müsste ich das motivational oder in deinen Motiven ansprechen oder vielleicht werten oder so. Und das beurteilst du da. Während du sagst, wenn was bilden für die Gefühle für eine Rolle, würde ich auch so nicht alles erzählen. Jetzt stoppe ich das Share wieder, ja?
Ja.
Jetzt sind wir wieder da. Zum Beispiel. Also das wäre das eine, was man unbedingt braucht. Das ist natürlich gut, dass wir das unseren Leuten mittlerweile auch bereits im Practitioner-Kurs beibringen.
Mhm.
Ja, also ein Modell von der Persönlichkeit zu haben, was natürlich, wie du merkst, systemisch gedacht ist. Also das heißt, Systemtheorie spielt bei uns eine ziemlich große Rolle, eher so als eine von den Rahmen Theorien, die eine Rolle spielen. Und das andere, was auch noch wichtig ist, als quasi als Rahmentheorie, was man auch Metatheorie nennt, wäre, was man im weitesten Sinne unter Wirksamkeit versteht. Und ich habe ja das Glück, dass ich mal vor ein paar Jahren untersucht habe bei mir im Institut, also im NLP-Institut, was NLP gebracht hat.
Und was ist rausgekommen?
Ja, also es gibt zwei Betrachtungen. Einmal, welche Methoden spielt bei dir eine Rolle? Und das war über einen Zeitraum von 20 Jahren, ja?
Ja.
Ja. Da haben die Leute halt entsprechend von so einer Evaluation gesagt, welche Methoden sie benutzen und welche nicht. Das ist ganz interessant, wenn man diese Grafiken anguckt, wie zum Beispiel Ziele und Fragen und dergleichen. Das ist natürlich extrem gut angekommen, haben sie benutzen sie aus jahrelang noch, wie zum Beispiel sehr schlechte Werte hatte Modellieren. Ja, einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, ja, weil ich das toll finde, aber da müsste man nochmal anders rangehen. Ja, aber es gibt einen Grund, sich damit zu beschäftigen. Das war die eine Seite, die, was hat das für dich gebracht? Dann habe ich gleichzeitig, ich weiß jetzt nicht, ob Antonovsky, also diese Salutogenese, dir ein Begriff ist. Ja?
Nee, nicht wirklich. Sag noch mal ein bisschen mehr dazu.
Okay, Salutogenese ist von Antonovsky. Er hat eine Frage, die heißt, was hält Menschen gesund? Mhm. Oder wie hält sich ein Mensch gesund? Aber er war mit der Frage, was hat ein Mensch gesund? Und das ist so, solche Fragen sind ja NLP-kompatibel.
Ja.
Ja, also so, solche Fragen stellen auch NLPler, deshalb hat mich das angesprochen. Und er hat damals, das ist ein israelischer Medizinsoziologe, der hat mit Frauen gearbeitet im Klimakterium. Und das Klimakterium kann für Frauen oftmals eine schwierige Angelegenheit sein, gerade wenn es über Jahre geht, ja, also wo diese Temperaturen und Hormonverschiebungen, das passiert ja sehr viel, ja. Wobei wir jetzt nicht dafür plädieren, synthetische Hormone zu nehmen, ja, sondern irgendwie das
zu nehmen. Wie heißt der Antonov, der plädiert für die Hormone?
Nein, der hat nur mit Frauen gearbeitet, die im Klimakterium waren.
Okay.
Und da es in Israel war, hat er auch mit Frauen gearbeitet, die im Holocaust waren. Mhm. Das heißt, wenn jetzt Klimakterium sowas wie in Anführung eine traumatisierende Phase sein könnte für Frauen, was ja auch oft sein kann, ja, weil es anstrengend ist, hat er festgestellt, dass es welche gibt, die haben den Holocaust überlebt, traumatisiert natürlich, weil es geht nicht ohne, aber das Klimakterium hat ihnen nichts ausgemacht. Und dann hat er nachuntersucht, wie haben die das geschafft? Und es war damals in der Stressforschung, war das eine Annahme, die hieß, ein sekundäres Trauma würde ein primäres auslösen. Also wenn du in der Kindheit ein Trauma hattest und dann wieder einen Unfall hattest, dann würde das beide Traumen aktiv werden im zweiten, wenn du erwachsen bist meinetwegen. Und der hat nachgewiesen damit, dass es nicht so ist.
Ja, also. War es dann im Gegenteil so, dass die, weil die schon so was Schlimmes erlebt hatten, das Klimakterium dann im Vergleich so harmlos war?
Nee, der hat halt rausgesucht, was haben die gemacht, dass die das für gesund hielt und hat herausgefunden, dass wenn ein Mensch die Welt versteht, in der er lebt, wenn er darin handeln kann, also weiß, was er tun muss und so weiter. Und wenn das einen Sinn ergibt für ihn, dann ist er gesund. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn die drei Faktoren auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch gesund ist, groß. Und das nennt sich Salutogenese. Und da hat er einen Fragebogen, erarbeitet, der überall in der Welt benutzt wird, also die sich damit beschäftigen. Das mittlerweile wird das unter Resilienz mitgehandelt. Ja. Mhm. Und diesen Fragebogen habe ich den Leuten vor den Kursen, es ging jetzt um Master Practitioner und Practitioner, ja, also vor dem Practitioner und nach dem Master und manchmal auch zwischendurch. Und dann haben wir festgestellt, das sind jetzt Werte in so einem Fragebogen, dass die reinkommen in den NLP-Weiterbildungen mit Werten um 53 oder 56. Also es gibt eine Standardisierung in Deutschland. Da ist der Gesundheitswert ungefähr 73. Das heißt, wenn die jetzt 53...
Was ist denn da gemessen? Also was heißt denn 73 oder 53? Was
wird ja, okay, der hat jetzt nicht diese Denke, die Medizin hat, entweder bist du krank oder gesund, sondern der hat die Denke von einem Kontinuum. Du bist also immer gesund und immer krank. Also wenn du jetzt gesund bist, zu 73 gesund, auf dieser...
100 oder ist das...
Von 100? Hast du ja Teile, die meinetwegen in dem Fall 27 krank sind. Aber der Organismus hat ja immer was. Das heißt auch Onkogene, die er beständig abräumen muss. Also der funktioniert ja so. Aber wenn du siehst, jetzt unabhängig von dieser, und das ist für Deutschland standardisiert, die 73.
Und das geht über einen Fragebogen?
Ja.
Okay, und das dann werde ich...
Nein, jetzt müsst ihr von Statistik was verstehen, aber ist jetzt egal. Es reicht ja, 73, das ist die deutsche Normierung. Mit 53 beziehungsweise 56 kommen sie in den Practitioner-Kurs. Mhm. Frauen haben immer einen schlechteren Wert als Männer, wenn sie reinkommen. 53 ist, haben vergleichbar Menschen, die sich in psychosomatischen Reha-Kliniken aufhalten. Da wird 53 gemessen.
Johann, willst du mir gerade sagen, dass die Menschen, die in den Practitioner kommen, am Anfang relativ krank sind?
Ich habe nur gesagt, dass die zu mir gekommen sind, in der Zeit wahrscheinlich ein Motiv hatten. Mhm. Und jetzt geht es ja nicht darum, dass sie krank sind, sondern es geht, wie der Antonowski sagt, wenn sie die Welt verstehen, in der sie leben, wenn sie da drin handlungsfähig sind und das macht einen Sinn, müssen sie wahrscheinlich kein NLP machen. So würde ich das sehen.
Ja, gut, das kann ich nachvollziehen.
Ja, schon klar. Ich sage ja nicht, die Leute sind krank, sondern das Modell. Ja. Es geht nur um dieses Kontinuum. Das ist ja auch spannend, dass der sagt, du bist immer gesund und immer krank, jeweils nach dem wo der Regler gerade steht.
Ja.
Ja, und das ist ja eine interessante Geschichte. Jetzt nach dem Master haben die Frauen 76 und die Männer 74. Also die Frauen haben mehr davon und haben auch höhere Werte am Ende. Ja? Und das war jetzt ein Ergebnis von dieser Befragung, die jetzt auf diesen, das ist jetzt noch keine Wirksamkeit in dem Sinne, sondern erstmal eine Evaluation, aber es ist halt eine Vorher- und Nachher-Untersuchung. Und das ist schon eine relativ interessante Aussage, die man treffen kann. Also so gesehen würde man sagen, wenn Menschen NLP machen, jedenfalls in Berlin, dann haben sie einen höheren Gesundheitswert nach den Kursen. Das kann man sagen.
Ja. Und
das wurde auch gemessen, auch gerechnet. Ja?
Also ich meine, das ist ja auch so, das geht ja auch mit meinem Modell von NLP einher, dass ich sage, natürlich, durch das NLP fühle ich mich sehr viel handlungsfähiger als ohne.
Genau.
Und kann auch an vielen Stellen zumindest mehr Sinn selber kreieren.
Ja, das heißt, es ja immer noch machen. Also tun. Es geht ja um Sein. Bei Sinn geht es ja um Sein, nicht um Machen. Oder tun. Und dann gibt es ja noch das Verstehen. Also ich muss die Welt verstehen, um handeln zu können. Und das sind die drei Perspektiven, die jetzt beispielsweise im Gesundheitscoaching wäre das sowas wie eine grundlegende Theorie, die der aufgestellt hat, das heißt eben Salutogenese, ja, die man benutzen kann, um beispielsweise Gesundheitscoaching zu betreiben. Aber jetzt für NLP, ich habe ja mal einen Artikel geschrieben, die Bedeutung des NLP für Salutogenese, das kann man ja so sehen, aber auch die Wirkung, die Salutogenese auf NLP haben könnte. Und das ist ja alles ein Begriff. Wenn du NLP für Gesundheit nutzen willst, dann kommst du ja sowieso nicht dran vorbei, irgendwelche anderen Systeme zur Kenntnis zu nehmen. Also weil NLP und Gesundheit, also die Bücher, die es darüber gibt, die sind aus meiner Sicht viel zu kurz für das, worum es dabei geht. Aber es macht ja nichts, es gibt ja keinen. Der Dils hat sich mal eine Weile damit beschäftigt, dass er Überzeugungen und Gesundheit betrachtet hat und so weiter. Also, soweit. Und jetzt wäre natürlich diese Geschichte, und da ist wieder dieses NLP, also wenn man die 80er Jahre betrachtet, ist ja in den 70er entstanden und es war ziemlich freaky und es war auch von der Bewegung her war es ja recht munter, also mit Vietnam und Demonstrationen und so weiter, und auch die Universitäten waren anders strukturiert. Und wenn man jetzt, wie will ich mal sagen, darauf schaut, dann haben wir in der Kenntnisnahme von anderen Systemen sowas wie einen Eklektizismus. Das heißt, man nimmt sich, ich habe da extra nochmal die von ISAT, dieses integrative Coaching angeschaut, und was, also metaphorisch sagt er, es ist ein Buffet an Wahlmöglichkeiten auf dem Wegen zum Ziel. Mhm. Ja? Und da benutze ich halt das, was mir kommt. Und da gibt es ja auch noch einen Satz, der heißt, wenn es nicht funktioniert, mach einfach was anderes. Ja? Es ist beliebig, was ich dann nehme. Also die Methoden, die denn, also ich sage ja immer, okay, wenn es was nicht funktioniert, erfährst du in jedem Fall etwas über die Methode, die du gerade benutzt hast. Ich meine, das ist doch für Indikation, das ist immer so eine Idee, man weiß, wenn einer kommt und hat solche Probleme, aber es ist jetzt völlig egal, wie man das macht. Es geht auch bei Team, ich arbeite ja mit High-Performance-Teams, da wird das genauso durchgeführt. Ja. Das heißt, du musst verstehen, dass das, was du machst und die Methode oder Intervention, die du, dass die eine Wirkung hat. Und wenn sie keiner hat, an der Stelle, wo ich gerade arbeite, hätte sie vielleicht einer an einer anderen Stelle. Und das würde man Indikation nennen. Mhm. Ja?
Wobei die Grundidee von dem, ich glaube, Einstein hat es doch mal gesagt, immer dasselbe zu tun und was anderes zu erwarten, ist Wahnsinn.
Geht nicht.
Ja. So. Ja. Und von daher ist die Idee, wenn das eine nicht funktioniert, tut was anderes. Doch erst einmal gibt es mir die Wahl zu sagen, gut, wenn das eine nicht funktioniert, dann probiere es auf eine andere Art und Weise.
Was ja nicht heißt, dass das eine Wahl ist. Ja, du gehst ja immer auf Handlung.
Ja.
Die Aussage ist, wenn die Methode nicht funktioniert, nimm eine andere.
Ja.
Ja, aber nach welchen Kriterien? Und wenn du jetzt von Eklektizismus ausgeht, das heißt, man mischt und kombiniert das Zeug, meinetwegen Methode, das ist ja das, was weil es geht ja um integrativ. Also Gesundheitscoaching geht nur integrativ. Das heißt, du musst, und integrativ oder Integration heißt die Bildung eines Ganzens. Es ist nicht der Cocktail, sondern du bildest ein neues Ganzes. Das heißt Integration. Ja? Ja. Und Eklektizismus heißt, du bedienst dich mal in deinem Bauchladen oder so. Ja? Und es gibt halt diesen sogenannten subjektiven Eklektizismus, der ist so intuitiv, man macht es halt gerade, was einem einfällt, oder und du hast kein Konzept dafür. Und du hast natürlich auch dann keinen Coachingplan oder sonst wie, weil du hättest dir ja schon vorher darüber Gedanken gemacht, welche Methode würdest du denn bei den Menschen benutzen oder wie würdest du das betreiben oder und so weiter. Und das gilt auch fürs Coaching. Also das ist jetzt nicht so, wenn du mit Führung zu tun hast, musst du dir ja auch Gedanken machen. Also was mache ich mit dem überhaupt, wenn ich mit ihm letztlich arbeite, weil wenn einer sagt, er müsste seine Leute motivieren, was man auch oft hat, könnte es ja sein, dass er quasi eher den Anspruch von Perfektionismus hat und seine Mitarbeiter nicht. Da ist die Frage, womit arbeite ich denn jetzt? Gebe ich ihm die Methoden NLP, dass er seine Leute noch weiter in den Druck schiebt? Oder würde ich sagen, kümmere ich mich um seine depressive Struktur, die vielleicht hinter diesem Perfektionismus sichtbar ist? Ja? Also das sind ja die Überlegungen, die du von vornherein triffst oder spätestens bei so einem Interview, wo du das der Persönlichkeit zuhattest, merkst, aha, was ist denn das für ein Mensch? Und das ist eben, das ist das, was zu bedauern ist, aber bei Gesundheit geht es ja gar nicht anders. Ja? Also das ist ja so ein verantwortungsvoller Job, wenn du dich um die Gesundheit von Menschen kümmerst, dass du einfach nicht beliebig handeln darfst. Natürlich ist sowas wie Coaching kondensiertes Alltagsverhalten, weil du verhältst dich ja nicht anders, nur halt systematisiert und so weiter, was ja das Coaching ausmacht. Aber das sind so die Denkweisen, die dahinter stehen. Und jetzt siehst du, wenn NLP das Territorium verlässt, für sich selber und für andere nur Methoden zu produzieren und anzubieten, die bedienen sich natürlich gerne dabei. Ja, aber das NLP als eigenständige, will ich mal sagen, Herangehensweise oder Weltverständnis oder sowas geht dabei natürlich verloren. Aber es gab es ja noch nie wirklich, weil Menschenbilder hat der Bandler als Psychotheologie genannt. Ja, also naja, die waren halt recht provokativ. Das hat auch eine Weile ganz gut geklappt, weil ja die nicht die einzigen waren, die jetzt provoziert haben. Da wurde ja viel provoziert. Aber der Preis ist halt der, dass sie uns heute, also mein Plädoyer für NLP wäre es, integrativ zu betreiben. Also das sowohl als integrativ ist Psychologie, es sind ja angewandte Modelle, das sind ja Handlungsmodelle. Es geht ja nicht um Grundlagenforschung oder sowas, ja, wo wir oder Neuro, obwohl die liefern uns ja gute Informationen, die Neurowissenschaften. Also sich eindeutig darauf auszurichten, dass es integrativ ist im Sinne der Bildung oder Herstellung eines Ganzen aus Einzelelementen. Also es muss was Neues rauskommen. Dass wir diese Kombination und diese Cocktails, was Eklektizismus heißt, dass wir das kann man machen, aber wir bräuchten theoretische Studien dazu, die uns eine Idee geben, welche Methoden könnte man denn miteinander kombinieren. Und ein Maßstab ist Wirksamkeit. Und es gibt viele Methoden, die untersucht werden, jetzt im Falle dieser Gesundheit sowieso, aber auch sonst, was für so Selbstwirksamkeit oder Handlungsergebniserwartung, emotionale Regulierung oder so. Es gibt viele Methoden, die bereits empirisch erforscht sind und die Wirksamkeit nachgewiesen haben. Und auf die sollten wir uns vorrangig, also insbesondere die Trainer sind, applizieren und das den Leuten beibringen. Dieses beliebige neurochemische Cocktail, den wir herstellen in den Gruppen und die Leute fühlen sich prima und so weiter. Ja? Also Neurochemie-Zustände haben eine Halbwertszeit von ungefähr 30 Minuten. Also die verlassen deinen Raum und sind schon anders drauf. Und dass wir nachgewiesen haben, dass das, was wir machen, wirksam ist, das haben wir ja noch nicht geschafft, auch Methoden nicht.
Einzelne, ne? Also es gibt wohl inzwischen, Lukas Berg schlägt es ja auch vor, dass wir lieber einzelne Elemente aus dem NLP wieder an die Wissenschaft zurückführen, weil das ganze NLP, so nennt er es, unverdaubar sei.
Naja, der hat ja jetzt da in Nicaragua promoviert, ja? Mhm. Ja, und da kann man das ja verstehen. Das hat der Rebensdorf schon vor 15 Jahren gesagt. NLP könnte seine Methoden untersuchen, weil die sind so gut beschrieben, auch in der Vorgehensweise, dass man daraus empirische Forschung machen kann.
Wenn du jetzt nochmal zusammenfasst, NLP, du hast eben gesagt, das sollte mehr auf das Integrative gehen. Gib mir dafür noch so, ich möchte immer gerne, was es konkret haben. Wie sähe das aus, integrativ, in Integration mit NLP oder NLP mit mehr Integration?
Das, also abstrakt heißt es, wir haben ein Menschenbild, wir haben eine Theorie, meinetwegen Systemtheorie, die etwas breiter den Rahmen, den wir zu Anfang hatten. Mhm. Wir gucken uns da auf das, was die sich damit beschäftigt haben, als wirksam nachgewiesen wurde. Dann machen wir uns Gedanken darüber, wie zum Beispiel in Gesundheit oder im Coaching, ja, wie würde ich denn jetzt vorgehen, also ein Konzept. Dann würde ich mir Methoden für dieses Konzept nehmen und dann fange ich an zu arbeiten mit dem Menschen. Das ist es, was allgemein gesprochen gesagt werden kann. Also eben kein Buffet, sondern wirklich von gewissermaßen vom Allgemeinen zum Besonderen. Und wenn du jetzt mit dem Menschen arbeitest, dann hast du ja was Besonderes und dann überlegst du dir, aha, was könnte ich mit dem jetzt machen? Also wie zum Beispiel, nehmen wir mal an, dieser Depressive, der sich heute gemeldet hat, aufgrund seiner, der hat einen Schlaganfall und in seiner Schlaganfall depressiv, eigentlich müsstest du denn auch Angst haben, das wäre ja die Logik, die ich da reinbringe. Ja, und er sagt, ja, habe ich ja. Und ich sage, na, und wie kommen Sie auf depressiv? Sagt er, ja, der Psychotherapeut, den er da konsultiert hat, der hat ihm gesagt, er wäre depressiv. Naja, du weißt, dass beim Schlaganfall, da braucht man jetzt nicht viel Wissenschaft, ja, dass der garantiert Angst hat. Mhm. Weißt du? Und jetzt lernst du eben, und wahrscheinlich ist er auch reaktiv depressiv, also weil es war ja ein Trauma für ihn und da muss man immer sehen, dass das geht. Und jetzt weißt du natürlich, aha, mit Angst kann ich so arbeiten und mit Depression müsste ich so arbeiten. Das heißt, ich müsste mir mindestens 2 Pläne überlegen, wie könnte ich jetzt mit dem an der Angst arbeiten und wie könnte ich mit dem an seinen depressiven Stimmungen oder Prozessen arbeiten. Mhm. Das wäre es, was ich zu sagen habe.
Vielen Dank, Johann. Vielen Dank für dieses sehr ausführliche, sehr spannende und durchaus kritische Gespräch zum Thema NLP.